Hochbeetgärtnern ist ja gerade für Gartenanfänger so ziemlich das Beste, was man machen kann, weil es ist so ein eng begrenzter Raum und da kann wirklich nicht viel schiefgehen. Einfach mal machen.
Einfach natürlich Gärtnern. Katharina Morg im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach natürlich Gärtnern, der Podcast für Garten-Nerds und Pflanzenfreunde und natürlich für alle, die es noch werden wollen. Und da sind wir auch gerade schon beim Thema, Sabine. Es geht um ein quasi Anfänger-Thema, ne? Und vor allen Dingen auch für alle geeignet, die keinen Garten haben, sondern einen Balkon vielleicht, wo ein kleines bisschen Platz ist. Auch für diejenigen eignet sich heute das Thema. Es geht natürlich ums Hochbeet, Sabine.
Genau, es gibt ja auch viele gute Gründe, Gemüse im Hochbeet anzubauen, finde ich.
Zum Beispiel?
Also es ist natürlich sehr rückenschonend. Meine Kollegin, die Rückenprobleme hat, die freut sich immer sehr, dass sie ihre Hochbeete hat.
Also auch für ältere Menschen auch sehr gut geeignet.
Genau, auch Leute mit Handicap, die vielleicht sogar im Rollstuhl stehen. Da gibt es auch total coole Bausätze, wo man mit dem Rolli so drunter fahren kann sozusagen, dass man gut drankommt. Also dafür sehr gut geeignet. Es ist aber auch so, das Gemüse wächst da schneller, weil das ist ja Top-Erde, die man da reingibt. Und dass die Erde erwärmt sich viel schneller durch Sonnenschein von allen Seiten sozusagen. Das heißt, das Gemüse wächst schneller. Ich habe auch höhere Erträge. Und und man kann es überall hinstellen. Also es gibt eben inzwischen ja auch so Bausätze für den Balkon, die sich auch Hochbeet nennen, natürlich nicht so ein hohes Erdvolumen haben, aber auch da kann man gut gärtnern. Also am Hochbeet kommt eigentlich fast keiner mehr vorbei, finde ich.
Dann wollen wir das ganze Thema vielleicht mal auf 10 kompakte Tipps zusammenfassen. Was hältst du davon?
Ja, davon halte ich eine ganze Menge, genau.
Dann machen wir das doch mal. Dein erster Tipp zum Thema Hochbeet.
Also am besten ist es, wenn man lange was von seinem Hochbeet haben möchte, dass man es so baut, dass es möglichst lange hält. Und da gibt es so ein paar Tipps, die wir dazu haben. Das heißt nämlich zum Beispiel, dass man die ganzen Bauteile aus Holz nicht direkt auf den Boden stellt, weil es einfach schnell vergammelt.
Ah, okay. Und wie kann ich da dann vorbeugen?
Indem du einfach zum Beispiel solche Betonplatten nimmst und den Umriss des Hochbeetes damit auslegst. Also nicht die gesamte Fläche, das soll ja auf keinen Fall passieren. Du willst ja einen Bodenkontakt haben. Aber so, dass die Holzteile auf diesen Betonplatten zum Beispiel stehen und nicht auf dem Erdboden. Das wäre so die einfachste Lösung dafür.
Okay.
Und dann den guten Tipp, man kann von innen so Noppenfolie anbringen, damit eben auch hier das Holz keinen direkten Kontakt zu der Erde hat, die ich da reinfülle. Auch das erhöht natürlich sehr, sehr stark die Langlebigkeit meines Hochbeetes.
Ich hätte jetzt auch gar nicht damit gerechnet, dass man da auf die Idee kommt, keine Folie auszulegen, weil es ist ja eigentlich klar, dass wenn das Holz permanent Feuchtigkeit ausgesetzt ist durch die Erde, dass es dann irgendwann schneller mal anfängt zu gammeln als ohne Folie.
Ja, aber
Als mit Folie.
Inzwischen ist mir doch klar geworden, dass manche Sachen, da sagen dann die Leute, ja, ist ja klar, aber wenn man es nicht erwähnt, dann wird es vielleicht vergessen. Oder für manche ist es vielleicht das erste Bauprojekt, was sie überhaupt so machen. Und dann, ich sag lieber einmal, was zu viel als zu wenig.
Da hast du natürlich auf jeden Fall recht. Wir wollen hier schön niedrigschwellig bleiben und natürlich auch für AnfängerInnen hier gerechte Tipps geben.
Genau, ja, unbedingt. Und was auch noch dazu gehört zur Langlebigkeit, ist, dass der Standort möglichst sonnig ist. Das ist natürlich fürs Gemüse auch gut, aber eben fürs Hochbeet selbst auch. Also am besten ist es, wenn man so in Nord-Süd-Richtung auslegt, das Hochbeet. Das ist natürlich auf dem Balkon ein bisschen schwierig manchmal. Aber im Garten kann man das ja so machen. Und das waren eigentlich so die wichtigsten konstruktiven Tipps praktisch für die Langlebigkeit deines Hochbeets.
Mhm. Gibt es denn noch weitere Tipps zum Anlegen eines Hochbeets?
Also ja, man kann natürlich noch darauf achten, dass das Wasser möglichst in der Nähe ist. Also, dass ich einen Wasserhahn habe, wenn ich im Garten das mache.
Ah, ja, gerade wenn ich es mit dem Rücken habe, ne?
Ja, genau. Ja, sehr guter Punkt. Und es ist natürlich so, im Hochbeet muss ich etwas mehr wässern, als wenn ich ein Erdbeet habe. Das ist ja klar. Also deswegen, Wasser sollte in der Nähe sein. Es sollte auch nicht breiter sein als 1,20 Meter.
Warum?
Sonst ich kann sonst die Mitte nicht mehr gut erreichen.
Ah, okay, natürlich.
Ja? Also
auch wieder auf den Rücken geachtet.
Ja, auch wieder. Und die ideale Höhe ist so etwa hüfthoch. Also Höher muss es nicht sein und es reicht, für manche Leute reicht es auch, wenn es nur kniehoch ist. Auch dann muss ich mich nicht so tief bücken. Hat den Vorteil, ich brauche gar nicht so viel Erde dafür. Mhm. Also bei der Höhe, man muss nicht immer denken, dass man sich so ein Riesending in den Garten setzen muss. Es kann auch, wie gesagt, nur kniehoch sein, das wäre auch schon okay.
Und es geht weiter mit Tipp Nummer 2, Sabine. Bitteschön.
Genau, Tipp 2. Beim Aufstellen und Aufbauen dran denken, dass man, bevor man das Hochbeet überhaupt befüllt, dass man da so ein Kaninchendraht reinlegt. Der hält Wühlmäuse und auch andere Mäuse fern. Gerade Wühlmäuse lieben ja Wurzelgemüse, aber auch andere Mäuse, wenn diese Erde so schön warm wird im Sommer, das finden Mäuse, also auch die normale Feldmaus, findet das ganz schön und angenehm. Und deswegen lieber so einen engmaschigen Maschendraht reinlegen in das Hochbeet und auch richtig festtackern von innen an der Innenwand des Hochbeets.
Auf meinem Balkon bräuchte ich das jetzt aber eher nicht, ne?
Da wird die Wühlmaus nicht so schnell rankommen. Nein, genau, da musst du es nicht machen. Dieser Kaninchendraht, der hat auch keine negativen Einflüsse jetzt auf das Leben im Hochbeet, also Regenwürmer und Mikroorganismen, die kommen da natürlich durch. Das ist ja auch ganz wichtig dabei. Insofern, es gibt gar keinen Grund, das nicht zu machen, außer man hat es vergessen.
Naja, nachrüsten ist dann auch ein bisschen schwierig, ne?
Ja, genau, das ist dann mühsam. Also einfach beim Anlegen und Planen schon gleich dran denken.
Okay, und Tipp Nummer 3.
Der dritte Tipp ist, die Empfehlung ist ja immer, dass man ganz unten grobe Äste und Zweige und so weiter reinlegt. Man sollte da aber nicht jedes x-beliebige Gestrüpp einfach reinschmeißen. Also nicht geeignet sind zum Beispiel kranke Pflanzen, Unkräuter oder auch solche, naja, so Spezialgesellen wie Brombeeren oder Efeu. Weil die, also selbst wenn du die 1 Meter tief vergräbst, kannst du nicht damit rechnen, dass die nicht doch es irgendwie schaffen, wieder auszutreiben.
Ah, weil die so hartnäckig sind.
Weil die so hartnäckig sind. Also gerade Brombeeren, die sind solche Überlebenskünstler.
Und ja, zum Glück, die sind ja auch wahnsinnig lecker.
Ja, das ist ja auch wunderschön. Aber wenn du so eine wilde Brombeere im Garten hast, das ist gar kein Spaß. Also sowas lieber nicht machen. Sondern, ja, Äste, Zweige vom Obstschnitt, das kannst du machen. Und wenn die Blätter oder auch wenn an den Zweigen irgendwelche Krankheitsreste sind, das ist nicht so schlimm. Also so Laubkrankheiten sind überhaupt nicht schlimm. Das kannst du ruhig unten vergraben. Vielleicht fragst du auch mal deine Nachbarn, ob die ein bisschen was haben. Oder auch, du hast irgendwelche Holzklötze, die du, keine Ahnung, die du nicht verfeuern kannst oder willst oder so etwas. Auch sowas kannst du gut reinschichten.
Okay, also einfach so die erste Schicht, beziehungsweise der Kaninchendraht und dann genau. Das Gestrüpp quasi.
Und dann das grobe Gestrüpp mit Ausnahme Brombeere und Efeu. Das ist der wichtigste Tipp an der Stelle, genau.
Mhm. Wollen wir übergehen zu Tipp 4?
Tipp 4 wäre, wie bringe ich das Hochbeet zu Beginn der Saison in Form sozusagen? Da ist es halt zu bedenken, oder das muss man einfach wissen, im Lauf des Winters sackt die Erde im Hochbeet ab. So, das heißt, die verschwindet einfach, da baut sich manches auch einfach ab durch die Mikroorganismen, wird zu Nährstoffen.
Und verdichtet sich dann wahrscheinlich auch so ein bisschen, ne?
Ja, das kann auch passieren in dem Fall, gerade wenn das so viel regnet wie bei uns in diesem Winter.
Ach, schrecklich.
Ja, genau. Also das ist einfach gar nicht so gut. Und deswegen füllst du im Frühjahr auf jeden Fall immer auf mit Erde. Du kannst da eigenen Kompost nehmen, das ist klar. Den hat man aber meistens nicht oder nicht in ausreichender Menge oder auch ausreichender Qualität. Also du willst ja schon nicht gerade einen kompletten vererdeten Kompost haben, also keine Komposterde, sondern einen eher noch groben Kompost, der Nährstoffe enthält. Entweder du hast ihn selbst oder du kaufst ihn. Wir haben da natürlich einen Vorschlag mit unseren torffreien Erden, die wir da haben. Da haben wir einmal den torffreien Neudehum Hochbeet- und Gartenkompost. Das ist so, das kannst du draufgeben. Das ist eher grob. Und dann gibt es noch die Neudehum Hochbeet- und Gewächshauserde. Das ist so die oberste Schicht, so in 10 cm Stärke etwa. Das packst du auf das Hochbeet drauf und dann hast du die Gewähr, dass die Pflanzen da erstmal eine gute Startbedingung haben fürs Wachstum.
Und woher weiß ich, wie viel Erde ich da eigentlich brauche für mein Hochbeet?
Was für eine gute Frage. Wir haben tatsächlich auf unserer Website im Produktkatalog, den wir da haben, da haben wir bei jeder Erde, die wir da vorstellen, ist so ein Hochbeetrechner. Und da kann ich ausrechnen, gebe meine Daten ein, so und so viel Zentimeter breit, hoch, tief. Und dann rechnet mir der aus, wie viel Erde ich brauche. Das ist ganz praktisch, weil man das doch eher schlecht abschätzen kann.
Mhm. Also wenn man da irgendwie noch Beratung braucht, dann kann man sich auf jeden Fall an euch wenden von Neudorf.
Ja, na klar.
Okay.
Genau.
Bei Tipp 5, da geht's jetzt so langsam ein bisschen daran, was will ich eigentlich pflanzen? Einfach drauf lospflanzen ist jetzt nicht so deine Empfehlung?
Das kann man machen. Also es wäre jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben zu sagen, man sollte auf die Prinzipien Fruchtfolge und so weiter da achten. Das ist auf so schmalem kleinen Raum vielleicht ein bisschen schwierig. Aber auf manches sollte man schon achten. Also wenn man so ein echter Kohl-Fan ist, wie ich zum Beispiel, dann ist es schon wichtig zu wissen, dass man jetzt nicht 3 Jahre in Folge an der gleichen Stelle immer wieder Kohl pflanzt. Das vertragen die nachfolgenden Pflanzen schlecht. Es können sich Krankheiten ansammeln im Boden auch. Die Kohlhernie ist da besonders gefürchtet. Das ist eine bakterielle Krankheit und hat zur Folge, dass dein Kohl dann einfach nicht mehr richtig wächst. Mhm. Du pflanzt ihn und der wächst einfach nicht, der kommt einfach nicht in die Strümpfe.
Ist das der Grund, warum das manchmal so ein bisschen eklig riecht, wenn man da an so einem Acker vorbeiläuft?
Das liegt eher an dem typischen Eigengeruch von den Kohlpflanzen. Ah, okay. Auch beim Rapsfeld riecht man, Raps und Kohl sind ja übrigens sehr verwandt, gehören zur gleichen Familie. Ist eine sehr große Familie, die Kohlgewächse und Raps und Ölrettich gehören da übrigens auch zu.
Interessant.
Ja, und die haben einfach diesen Geruch, das ist so, genau. Also was ich ganz clever daran finde, wenn man so einen Plan macht, ist, dass man überlegen kann, okay, ich fange vielleicht mit Radieschen an und wenn ich zum Beispiel, so wie ich, total auf Feldsalat stehe, dann muss ich darauf achten, dass ich im September irgendwo eine Ecke im Beet frei habe, damit ich im September den ollen Feldsalat aussehen kann.
Mhm, das ist muss man sich noch richtig Gedanken machen,
ja,
mit der Saison. Okay.
Ja, du kannst natürlich auch sagen, ach, ist mir wurscht, ich pflanze erst mal und dann wird das schon, aber... Also ich habe mal wieder selber auch Lehrgeld gezahlt, weil ich liebe Kohl und ich liebe Feldsalat. Und jetzt hatte ich dann immer mal so einen Kohl irgendwo dazwischen gepflanzt. Rosenkohl, besonders lecker, der eigene.
Das glaube ich.
Genau, aber für meinen Feldsalat hatte ich keinen Platz. Und dann stand ich da mit meinem Saattütchen und dachte, verdammt, ich ruppe doch jetzt nicht den Rosenkohl raus, nur damit ich Platz habe für einen Feldsalat. Also deswegen, so aus dem Grund, machte es schon so ein bisschen Sinn zu überlegen, okay, wenn ich Feldsalat machen will, dann mache ich vorher vielleicht da die Buschboden hin, weil die sind dann bis September abgeerntet und dann läuft das schon.
Also ruhig so ein bisschen mit ein bisschen System rangehen.
Ja.
Damit man wirklich das ganze Jahr lang auch ernten kann.
Genau.
Beziehungsweise Freude daran hat.
Genau. Also es gibt ja auch so, das sollte man vielleicht auch sich überlegen, wenn ich so ein tatsächlich hüfthohes Hochbeet habe, dann fallen so manche Kulturen weg, die ich da nicht so reinsetzen sollte. Also so eine Stabtomate, die 2 Meter hoch werden kann, die sollte ich mal nicht ins Hochbeet packen, weil dann brauche ich eine Leiter zum Ernten, ebenso wie Stangenboden, ist ja irgendwie klar. Was auch nicht so gut ins Hochbeet passt, ist so eine Zucchini. Weil die braucht einfach viel zu viel Platz. Die braucht 1 Quadratmeter Minimum.
Ach, das ist ja auch so ein Kürbisding, ne?
Ja,
die brauchen ja alle so ein bisschen mehr Platz.
Ah, genau, okay. Also auch das sollte man so bedenken, wenn man sich überlegt, was pflanze ich denn da eigentlich rein? Was sich gut eignet zum Pflanzen, sind alle Arten von Gemüsen natürlich. Die Buschbohnen finde ich immer sehr lecker, auch Erdbeeren. Das Lustige daran ist ja, dass ich die einfach stehen lassen kann, die Erdbeeren. Die stehen ja 2-3 Jahre locker an der gleichen Stelle. Habe ich nicht viel Arbeit mit. Dann mein lieber Feldsalat, Fenchel, Frühlingszwiebel, Karotten, Kohlrabi. Also alles, was an Kohl so da ist. Spinat. Und vielleicht, wenn ich total auf Tomaten stehe, dann eben so eine Buschtomate. Die gibt's ja auch welche.
Gibt's denn irgendwas, was ich auf keinen Fall nebeneinander pflanzen sollte?
Also so im Hochbeet, wo die Erde so gut ist und wo ich die Erde auch immer wieder ja erneuere, da ist das mit der Mischkultur ganz unter uns gesagt nicht so wahnsinnig relevant.
Okay, gut, dass also es unter uns bleibt. Erfährt ja sonst niemand.
Genau. Wir haben aber auch auf der Website, auf neudorf.de, haben wir auch so eine Mischkultur-Tool, wo ich eingeben kann, ich habe die und die Pflanzen und welche anderen Pflanzen passen dazu.
Ah, okay.
Also es ist, glaube ich, passender, danach zu gucken, als dass ich das jetzt hier so im Einzelnen aufliste.
Also schon ein bisschen komplex das Thema, aber gut, dass es auch da bei euch Abhilfe gibt auf der Website.
Genau, so ein kleiner Tipp noch, was ich ganz cool finde, ist, wenn ich den Platz richtig gut ausnutzen will, dass ich auch was pflanze, was vielleicht über den Rand heraushängt. Wie zum Beispiel so eine hängende Kapuzinerkresse. Mhm. Sieht erstens ganz schön aus, außerdem kann ich Blätter und vor allen Dingen auch die Blüten essen. Achtung, die können auch scharf sein. Und es ist übrigens auch für die Insekten besonders schön. Ich kann auch solche mehrmals tragenden, hängenden Erdbeeren verwenden. Die machen so Ausläufer, an denen gibt es dann die Beeren. Das wäre auch noch so ein extra Tipp. Und was ich mal tatsächlich ausprobieren möchte, eigentlich müsste das auch ganz gut gehen. Es gibt ja Süßkartoffeln, die ich anbauen kann und die haben auch so die Tendenz, so lange Tentakeln zu machen. Das müsste eigentlich auch im Hochbeet gehen. Das werde ich dieses Jahr mal ausprobieren.
Berichte uns gerne davon.
Das mache ich, genau.
Sabine, wollen wir weitermachen mit Tipp Nummer 6?
Genau, der Tipp für die totalen Anfänger ist, solche Saatbänder zu benutzen. Das sind solche Zellstoffbänder, in die die Samenkörner im richtigen Abstand eingebettet sind.
Mhm.
Und das finde ich total praktisch, weil ich bereite, also ich lockere den Boden, schaffe so eine Rille, aber ich muss nicht die einzelnen Samenkörnchen da reinlegen, sondern ich lege einfach dieses Band aus, mache wieder Erde drauf. Im Boden zersetzt sich dieser Zellstoff und ich habe gleich die richtigen Abstände für meine Pflanzen.
Das ist ja interessant, davon habe ich auch noch nie gehört.
Nee? Ja, unbedingt empfehlenswert, finde ich.
Okay.
Weil oft habe ich das Problem, gerade wenn ich so ganz feines Saatgut habe, es ist fast unmöglich, das in einem richtigen Abstand rauszusäen, außer ich nehme jedes Saatkorn in die Hand und lege es in die Erde und das ist, oh, es ist auch ein bisschen mühsam. Also es ist einfach
oder meditativ,
tolle,
ne? Man kann es auch so betrachten.
Ja, natürlich, okay. Ich mache ja nur Vorschläge, wie man sich das Leben noch einfacher machen kann.
Genau, man kann es sich auch unnötig schwer machen. Sabine, Tipp Nummer 7.
Tipp Nummer 7, das Thema Gießen. Also wenn wir mal wieder so einen richtig heißen Sommer haben, dann ist das mit dem Gießen im Hochbeet tatsächlich aufwendiger als in einem Erdbeet, also im normalen Grundbeet, was man so hat. Einfach weil der Boden schneller austrocknet, weil er sich auch schneller erwärmt. Das muss ich mit einkalkulieren. Es gibt so einen ganz lustigen Tipp, dass man so eine quasi automatische Bewässerung da reinlegt, ohne automatische Bewässerung. Und zwar, ja genau, und zwar in Form von solchen Ollas. Schreibt sich O-L-L-A, also Ollas.
Also Spanisch.
So es bisschen. Ist Espanol, genau.
Sí, sí.
Und die kennen sich ja aus mit Trockenheit. Und das ist letztlich, also man kann die auch kaufen. Das ist letztlich ein Tongefäß, was nicht glasiert ist, so dass es porös ist. Das fülle ich mit Wasser und grabe es bis zum Hals sozusagen ein, so dass der Wasserspeicher so in 20 Zentimeter Tiefe vom Hochbeet landet. Und dann diffundiert das Wasser so langsam daraus. Das ersetzt nicht das Gießen, aber damit kann ich mich zum Beispiel mal über so ein Wochenende retten oder es schafft so eine Grundversorgung. Und ich kann das auch selber mir zusammenbauen, indem ich einfach zwei Tontöpfe nehme und die mit den beiden Öffnungen zueinander zusammenklebe, mit so einem Heißkleber, das untere Loch schließe und dann kann ich die eingraben, das obere Loch von oben zugänglich halten, sodass ich da mit der Gießkanne Wasser reingießen kann.
Aha.
Das ist doch ganz lustig, Ola. Ola.
Oh ja. Genau, Sabine, dann sind wir auch schon bei Tipp Nummer 8 angekommen. Was hast du denn da noch vorbereitet?
Mich zu so einem etwas unangenehmeren Thema, das wollen wir aber nicht ausschließen. Wir sprechen hier über alles, nämlich es können ja auch mal Schädlinge auftreten.
Trotz des geschützten Rahmens eines Hochbeetes kann das mal passieren, ja.
Genau, also Blattläuse und Co., die fliegen einfach durch die Luft. Das kann ich nicht verhindern, selbst wenn ich die Pflanzen 100% perfekt Pflege, also es ist kein Pflegefehler, wenn Schädlinge auftreten, jedenfalls nicht immer. Ich kann nichts dagegen tun, dass sie kommen. Ich kann aber zum Beispiel verhindern, dass die an meine Pflanzen kommen, indem ich ein Netz über die Pflanzen lege. So wie Großmutters Gardine. Nur in einer bestimmten Maschengröße, nämlich so einer kleinen Maschengröße, dass wirklich auch keine Blattlaus, keine weiße Fliege da durchkommt.
Okay, also es ist so ein richtig feines Netz, was ich dann darüber lege.
Genau, das ist ein ganz feines Netz. Das bieten wir auch an, das Schädlingsschutznetz. Und das kann ich auch mehrmals verwenden, also das zersetzt sich nicht, das ist auch wirklich ziemlich stabil. Und das lege ich einfach ganz locker über meine Pflanzen. Vielleicht habe ich solche großen Klemmen, mit denen ich das dann am Rand vom Hochbeet festtackere sozusagen. Licht, Luft, Wasser kommen da durch, aber die Schädlinge eben nicht.
Was mache ich denn, wenn ich jetzt ein Problem mit Schnecken habe?
Wenn du ein Problem mit Schnecken hast, hast du hoffentlich erstmal vorgebeugt und hast um das Hochbeet so einen Schneckenschutz angelegt.
Wie sieht der aus?
Das ist ein selbstklebendes Kupferklebeband.
Aha.
Weil Schnecken mögen kein Kupfer. Und wenn dieses Kupferband breit genug ist, dann ist denen das so unangenehm, dass die darauf gehen, feststellen, das ist aber nicht schön hier und wieder umdrehen.
So einfach ist das.
So einfach ist das, genau. Das bieten wir an, heißt Schneckenschutz und das klebe ich einfach ringsum das Hochbeet drauf. Wenn schon Schnecken da sind, dann kann ich natürlich auch Schneckenkorn streuen. Also ich darf nicht mehr ausmalen, dass Schnecken nicht ins Hochbeet kriechen würden. Das tun sie. Die sind sehr findig, die Schnecken.
Sehr hartnäckig, ja, genau.
Genau.
Sabine, Tipp Nummer 9.
Tipp Nummer 9, immer dran denken, wenn ich die Pflanzen gut stärke, dann werden sie auch nicht so schnell krank. Außerdem liefern sie dann mehr Ertrag.
Ist ja wie bei allen Lebewesen so, ne?
Genau. Welchen Ertrag lieferst du so?
Fingernägel. Fußnägel.
Oh, lecker.
Die wachsen sehr gut, wenn ich mich gut ernähre, ja.
Ja, wunderbar.
Weiß jetzt nicht, was man damit anfangen kann. Aber
nein,
gut. Weiß
ich auch nicht so, genau. Gut, da ist jetzt schlecht, die Überleitung zu kriegen, aber starke Pflanzen bringen mehr Ertrag und deswegen brauchen die Dünger. Selbst wenn ich da eine gute Erde drin habe, aber die Nährstoffe sind meistens nach spätestens 4 Wochen verbraucht in der Erde und dann muss ich nachdüngen. Am besten organisch, da haben wir einen flüssigen Dünger, den ich ins Gießwasser geben kann, wie den Biotresol Hochbeetdünger. Der ist sogar vegan und ich kann natürlich auch ein Granulat nehmen wie unseren AZ-Gartendünger.
Okay, also auch das Hochbeet darf nicht beim Thema Düngen vergessen werden.
Ganz genau. Und ich kann die Pflanzen auch zusätzlich stärken, das ist gar nicht so blöd. Wir haben zum Beispiel den sogenannten Grundstoff Schachtelhalm. In Schachtelhalm, das sind ja sehr stabile Pflanzen und entsprechend ist in Schachtelhalm, in diesem Extrakt aus den Pflanzen, sehr viel Kieselsäure enthalten und die machen das Pflanzengewebe so schön stark. Und das finden Blattläuse oder auch Pilzkrankheiten gar nicht so schön, wenn die Blätter so kräftig sind, weil sie dann so Mühe haben, da einzudringen. Also solche Stärkungsmittel sind schon auch eine gute Idee.
Da sind wir auch schon wieder beim Thema, alles hängt miteinander zusammen, beziehungsweise wir sind auch nur Lebewesen. Kieselsäure soll ja auch für Fingernägel und für Haare gut sein.
Ja, ach
ne?
Mensch, wie schön, dass du das jetzt also nochmal
so
anbringen konntest.
Also so fernab ist es tatsächlich gar nicht mein Beispiel von vorhin.
Schluck.
Ja, ich guck mal. Ein Schluck Kieselsäure, okay. Sabine, wir haben es angekündigt, es gibt 10 Tipps zum Thema Hochbeet. Wir sind beim 10. Tipp angekommen. Was ist denn Tipp Nummer 10?
Genau, Tipp Nummer 10 ist, ein Frühbeetaufsatz zu verwenden.
Was ist das denn?
Genau, also vielleicht kennen das manche von euch da draußen, ein Frühbeet, das ist ja so ein Kasten nach unten offen und obendrauf ein Deckel aus Plexiglas, den ich aufmachen kann und wieder zumachen kann. Und darunter oder da rein pflanze ich meine Pflanzen und die sind dann gerade im Frühjahr gut geschützt, falls es doch noch mal so einen Spätfrost gibt oder sowas. Da mache ich einfach den Deckel zu und dann bleibt die Wärme überwiegend in diesem Kasten. Und das kann ich natürlich auch fürs Frühbeet nutzen. So ein Frühbeetaufsatz, den gibt's für manche Bausätze, gibt's den schon dazu oder ich kann den auch einfach selbst bauen, also einfach aus Holzlatten ein Gestell bauen, einen Rahmen bauen und dann so schräg da drauf so ein Plexiglasdeckel befestigen. Das setze ich auf mein Frühbeet und kann damit vielleicht schon sogar je nach Region Ende Februar anfangen, die ersten Aussaaten zu machen, was ich, wenn ich das nicht habe, vielleicht erst Mitte März machen kann. Also ich kann damit meine meine Vegetationszeit verlängern und einfach schon früher ernten.
Das war jetzt wieder sehr, sehr viel Input für aber auch ein sehr interessantes Thema. Sabine, kannst du denn diese 10 Tipps eventuell auf 3 konkrete Tipps runterbiegen?
Ja, nichts leichter als das.
Du genau. Bist auch ein Profi.
Also was ich wirklich jedem ans Herz legen kann und legen möchte, ist sorgfältig sein, wenn ihr das Hochbeet baut. Also an all die Sachen denken, Kaninchendraht, Noppenfolie und so weiter. Je gründlicher und sorgfältiger ihr das macht, umso mehr habt ihr davon. Der zweite Tipp, weniger ist mehr, pflanzt nicht zu dicht. Wenn ihr keine Ahnung habt von Pflanzabständen und euch damit nicht beschäftigen wollt, nehmt so ein Saatband. Und drittens, probiert's doch einfach mal aus.
Das ist ja unser Lieblingstipp, ja, ne? Einfach genau. Mal machen.
Genau.
Sabine, wenn ich jetzt doch noch trotz dieser ausführlichen Informationen irgendwelche Fragen an dich oder die Firma Neudorf habe, wo kann ich mich denn dann hinwenden?
Ja, ich packe gerne wieder meine E-Mail-Adresse in die Shownotes und freue mich über Nachrichten. Ihr könnt aber auch auf neudorf.de gehen. Da haben wir ein Forum, wo ihr Fragen stellen könnt oder auch, wo ihr direkt Neudorf um Rat bitten könnt. Und ihr könnt uns natürlich auch über Facebook und Insta direkt Nachrichten schicken. Wir freuen uns drüber.
Alles klar, dann kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen mit meinem Hochbeet.
Genau so. Viel Spaß und leckere Ernte wünsche ich dir.
Vielen Dank, Sabine, und danke für deine Tipps.
Gerne.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtnern mit Katharina Morg und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.